Vorstellung meines Faches abgenommen. Ganz herzlichen Dank auch dafür. Es freut mich wirklich sehr, hier die Gelegenheit zu haben, auch die Perspektive oder aus Perspektive der europäischen Ethnologie auf unser gesellschaftliches Zusammenleben zu werfen, weil zwischen Architekturplanung und der empirischen Kulturwissenschaft, wie unsere eins ist, inzwischen ein sehr dichter Dialog stattfindet, das in den letzten Jahren zunehmend Kongresse, Konferenzen und Tagungen und auch Bände dazu gab. Und entsprechend, genau, die ist noch nicht online, also die Präsentation stimmt noch nicht. Na, ist nicht sichtbar.
Darf ich?
Ja, gerne. Jetzt. Und das hier ist der, damit nehme ich jetzt weiter, dann, oder? Okay. Also da boomt einiges und ich glaube, dass wir genau in diesem Diskussionsfeld auch tatsächlich einiges an Reflexionsgedanken teilen können, weil auch die europäische Ethnologie sich sehr viel mit der gebauten Umwelt und der Frage, wie Menschen ihre Bedürfnisse dort erfüllen können oder aber auch geprägt werden durch räumliche Strukturen. Also das sind Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Ja, in Zeiten wie diesen macht es Sinn, genauer über Gemeinwohl zu reflektieren. Wir haben aktuell einen Commons-Boom, den wir erleben. Gemeinschaftliche Projekte, seien es im Wohnen, Zusammenleben, bei Verkehr, Gütern oder Do-it-yourself, florieren überall. Zivilgesellschaftliches Engagement hat entgegen mancher Thesen vielleicht mit Blick etwa auf Klimawandel oder auch auf das Fluchtjahr 2015 angesprochen, deutlich zugenommen. Und auch gegenüber so existenziellen Phänomenen wie dem Recht auf Wohnen gibt es eine wachsende gesellschaftliche Sensibilität und lebhafte Debatten. Gerade jetzt gab es in Wien wieder einige Konferenzen, eine Armutskonferenz und so weiter. Ich möchte Ihnen passend zu dieser Thematik einen kurzen Abschnitt eines Ethnologen aus Berlin vorlesen, Wolfgang Kaschuba, den ich jetzt eben gerade erst gelesen habe im Zug, aber der sehr gut passt zu der Thematik heute. Es geht um Stadtgesellschaften. Sie entwickeln ein neues Selbstbewusstsein als ein lokales Wir. Und sie wirken durch diese neuen Formen der bürgerschaftlichen Selbstverständigung und Selbstvergewisserung nun ungemein attraktiv und integrativ. Es besondere kulturelle Orte mit eigenem Charakter, Charme und Charisma. Weshalb ist das so? Offenbar zunächst und vor allem, weil wir, die Bürger, dies so wollen, weil wir in unseren Städten mehr soziales Leben, mehr kulturelle Vielfalt und mehr politische Teilhabe suchen, weil wir aus funktionalen Arbeitswelten nun atmosphärische Lebenswelten machen wollen. Es sind zugleich Arbeitszeiten, in denen Partizipation eine Strategie innerhalb neoliberaler Gouvernementalität darstellt und somit zu einer erfolgreichen Regierungstechnologie avanciert ist. In der Wissensgesellschaft der Gegenwart werden Laien als mündige und lernfähige Bürger adressiert und zur Teilhabe aufgerufen. Der Soziologe Thorsten Junge beispielsweise spricht vom bürgerschaftlichen Engagement als sozialen Kitt der Gesellschaft. Laien werden geradezu Experten und werden als Experten adressiert und eingebunden. Etwa bei Bürgerbefragungen, Sie hatten auf das Beispiel aus anderen Ländern bereits verwiesen, auch wenn es um Umgestaltung des öffentlichen Raums geht. Andererseits aber zieht sich das ist auch zu beobachten, der Staat immer mehr aus Verantwortlichkeiten zurück und gibt diese in die Hände Einzelner, etwa wenn es um Gesundheit, Alter oder andere Dinge geht. Ich möchte die gesellschaftlichen Dynamiken und die Dynamiken von Partizipation und Gemeinwohlorientierung nunmehr bezogen auf den städtischen Raum befragen, wobei ich Stadt durchaus weit fasse im Sinne als gebündelte Form gesellschaftlichen Zusammenlebens und Städte verschiedener Größe, also nicht nur Metropolen, noch nicht nur St. Pölten, sondern ganz unterschiedliche Kategorien von Städten, aber auch Gemeinden und kommunale Siedlungen in ländlichen Bereichen einbeziehen. Also immer dort, wo viele Menschen oder mehrere Menschen zusammenleben. Dabei folge ich den Gedanken des französischen Soziologen Henri Lefebvre, der in den 70er Jahren angetreten ist mit einem theoretischen Konzept, einer marxistisch geprägten Raumanalyse als Machtanalyse, bei der er fragte, welche Akteure denn überhaupt eigentlich Raum produzieren. 1968 hatte er die auch für meinen Titel leitgebende Formel geprägt, das Recht auf Stadt im Sinne des Rechtes auf Nicht-Ausschluss von den Qualitäten und Ressourcen der organisierten Gesellschaft. Seitdem, also diese Gedanken Lefebvres haben die Forschung ungemein inspiriert bis in die Gegenwart und wir fragen seitdem verstärkt, stellen Fragen wie, oder uns ist bewusst, dass der Staat über Planung, Raum und Lebensmöglichkeit für uns alle prägt. Umso mehr sind wir aufgefordert, genauer hinzuschauen, wer den Lebensraum genau schafft, wer bestimmt über seine Gestaltung. David Harvey, den Sie auf der rechten Seite sehen, hat diese Gedanken aufgegriffen und weiter ausgeführt und 2013 das Recht auf Einschluss und Sichtbarkeit in der Stadt gefordert. Er ist Angehörige der kritischen Stadtforschung und stellt seither Fragen von Demokratie und Teilhabe im Kontext von Bürgerprotesten, Stadtentwicklung und Planung. Recht auf Stadt meint grundsätzlich und radikal die Macht einzufordern, Urbanisierungsprozesse zu gestalten und mitzuentscheiden, wenn es darum geht, auf welche Art und Weise unsere Städte erschaffen und erneuert werden sollen. Das Recht auf Stadt möchte ich nun auf den Prüfstand stellen und damit kritische Fragen an unsere Gesellschaft stellen. Stadt, da gebe ich Ihnen ganz recht, Herr Seitz, ist per se ein zivilgesellschaftliches Vorhaben. Stadtluft macht frei. Diesen Spruch möchte ich mir dafür als Leitbild borgen. Stadt birgt das Versprechen auf Versorgung von Menschen mit Dienstleistungen und Gütern. Sie stellt Infrastruktur zur Verfügung und ermöglicht Kommunikation. Sie ist also stets ein Produkt zivilgesellschaftlicher Initiative. Stadtluft macht frei hatte zunächst, wenn man aus einer historischen Perspektive das betrachtet, eine sehr existenzielle Bedeutung. Es war vermittelt mit dem Rechtsbrauch, demzufolge Städte, Leibeigene, die mindestens ein Jahr in einer Stadt lebten und unerkannt sozusagen als Leibeigene dort lebten, Schutz und Sicherheit vor dem Grundherrn boten. Heute hat sich das verändert. Heute bieten Städte viel mehr Individualisierungsoptionen, haben die Möglichkeit, sich durch Angebotsvielfalt zu differenzieren und eine eigene Subjektivität zu finden. Wir kennen alle den literarischen Topos des Greenhorn, der in der oder die, meistens ist es der, in die Stadt kommt und eigentlich von nichts eine Ahnung hat, dann aber sozialisiert wird in, als modernes Wesen. Also Stadt vermittelt auch das Versprechen von Modernität. In dem Mittelstadtprojekt, das kurz erwähnt wurde, haben wir festgestellt, anhand von Städten wie Wels in Österreich und Hildesheim in Deutschland, aber auch Göttingen und vielen, vielen anderen, dass es eigentlich zur Normbiografie jüngerer Menschen gehört inzwischen, dass sie dass sie auf jeden Fall einmal in der Großstadt, in der Metropole leben wollen. Wien wurde dann als Ziel genannt, natürlich auch immer wieder Berlin. Also als Zeichen der Individualität und Modernität. Dabei wissen wir auf der anderen Seite längst, dass derartige Entfaltungsmöglichkeiten heute wie früher nur bestimmte Personengruppen offen standen. Die Aufnahme in eine Stadt war im Mittelalter an Gebühren gebunden. Das Bürgerrecht musste geerbt oder gekauft werden, ganz abgesehen davon, dass die Lebensverhältnisse im Mittelalter alles andere als gesund waren. Und auch heute ist die Stadt, wobei zu fragen ist, auch welche überhaupt, was für ein Bild von Stadt haben wir eigentlich, nicht nur Sehnsuchtsort und Freiraum zur Verwirklichung, sondern zugleich ein Raum, der mit Vereinsamung verbunden ist und auch krank machen kann. Wen also macht Stadt luftfrei? Wer findet Zugang und wer darf Anteil nehmen? Wer definiert, wer nimmt teil, wer ist ausgeschlossen? Das sind für mich die wichtigen Fragen, die ich mir im Zusammenhang mit dieser Thematik gestellt habe und auf unterschiedlichen Ebenen vier Diagnosen wagen möchte. Die erste bezieht sich darauf, dass Stadt heute ein Gebilde für manche ist, für Ausgewählte. Zugänglichkeit, Sichtbarkeit und Wissen sind im Stadtraum ungleich verteilt. Wir sehen sehr deutlich einen Ausschluss vulnerabler Gruppen. Asylsuchende, Obdachlose, Kinder, Drogenabhängige, arme, alte Menschen. Das findet einerseits durch rechtliche Verordnungen statt. Denken Sie an die Diskussion in Österreich über das Bettelverbot und die verschiedenen Platzverweise. Denken Sie U6, Essensverweise, andere Normierungen, Schutzzonen, die eingerichtet werden. Aber auch die Möblierung des Stadtraums. Ein Begriff nicht nur der Architekt der Planung, sondern auch ein Begriff, der schon übrigens in den Erörterungen des 19. Jahrhunderts, wo man von einer Möblierung der Natur spricht, eine Rolle gespielt hat, zeigt sich sehr deutlich. Es werden bestimmte Formen von Sitzgelegenheiten eingerichtet, die Obdachlosen zum Beispiel das Nächtigen nicht mehr ermöglichen. Es wird über Beleuchtung eine bestimmte Atmosphäre hergestellt. Am Hamburger Hauptbahnhof wurde klassische Musik in den öffentlichen Raum eingespielt, um ganz bestimmte Personengruppen einzubinden und andere abzuschrecken. Auch Wartemöglichkeiten im öffentlichen Raum reglementieren, wer Aufenthaltsqualitäten dort haben kann und diese nutzen kann. Und auch über Bürgerbefragungen und Initiativen werden derartige Entscheidungen gefällt, wo etwa in Wien war das zuletzt wieder zu beobachten, wo Verlagerungen von Orten für Drogenabhängige über Bürgerentscheide mit beeinflusst werden sollten oder auch wurden. Also auch hier sieht man wieder, dass Bürgerbeteiligung nicht nur ein Wohl ist, sondern sehr wohl auch ein technokratisches Regierungstool sein kann, um ganz bestimmte Personen auszugrenzen. Dabei stellt sich mir auch immer bei Bürgerbeteiligung die Frage eben, wer sind die Bürger und wer ist nicht damit gemeint? Zweitens, die soziale Schließung, oh, das war die falsche Richtung, Entschuldigung, die soziale Schließung ist gekoppelt mit Prozessen der Kommodifizierung des städtischen Raums und seiner Identifizierung. Hier ist, glaube ich, das gleiche Bild, das Sie schon gezeigt haben von einer Fußgängerzone oben. Wir sehen sehr deutlich eine Umgestaltung des Stadtraums und auch eine symbolische Umdeutung seiner Bedeutung eben. Die Umgestaltung von Stadtraumräumen in zeitgemäßem Flair, ein kosmopolitisches, im zeitgemäßen Design, ein kosmopolitisches Flair, die Einrichtung unterschiedlicher oder vielfältiger Fußgängerzonen, die aber insgesamt, etwa Rückenturmstraße ist gerade eröffnet worden, Maria-Hilfer-Straße, Kärntner-Straße, nur als Beispiel in Wien, aus St. Pölten und vielen, vielen anderen Städten kennen wir diese Modernisierungen und dieses zeitgemäße Aufpeppen der Innenstädte. Das führt zugleich aber zu einer Homogenisierung sozialer Nutzerinnen. Auf der Ebene der Stadtteile diagnostizierte die amerikanische Soziologin Sharon Zukin 2010 eine Domestication by Cappuccino. Gemeint sind damit, dass in den Erdgeschosszonen Künstlerinnen und Künstler, Pop-Startups, aber auch also Kreative sich niederlassen, es verschiedene Möglichkeiten von gastronomischen Angeboten gibt, ganz viele Coffee-Initiativen, die innen sind, sodass die Stadt immer stärker zum urbanen Wohnzimmer wird, wie das Stadtmarketing jedenfalls gerne versucht, derartige Orte zu bewerben, die als lebendig, urban, multikulturell und einfach Place to be genannt werden. Es sind aber auch dies nicht Orte für alle. Es sind Orte eines demonstrativen Konsums, die uns ansprechen, aber die gleichzeitig auch andere Milieus verdrängen und die einhergehen, und das soll dieses Bild unten rechts zeigen, zur Vernachlässigung anderer Räume, wo eben gerade diese Aufenthaltsqualitäten nicht erfüllt werden. Die dritte Diagnose richtet sich auf die Sharing-Ökonomien beziehungsweise darauf, dass Kommunitarismus auch Gefahr läuft, ein neoliberales Projekt zu werden. Wir alle kennen diverse Initiativen wie Carsharing, Airbnb, Nahrungskooperativen, Aui und Upcycling-Prozesse sind uns bekannt. Und es ist sehr deutlich, dass so gut die Ideen im Ansatz natürlich sind und manche auch in der Realität der Umsetzung, aber sehr schnell diese in wirklich sehr lukrative Ökonomien sich entwickeln. Denken Sie beispielsweise daran, dass Mercedes und BMW inzwischen in Carsharing-Modelle auch mit Elektroautos investieren, sodass wir halt gut tun daran, bei all diesen Labels von Sharing, von Bio, von regional nachhaltig auch genauer hinzusehen, weil in all diesen auch sehr berechtigten Anliegen die Gefahr einer Kommodifizierung und einer Ökonomisierung sehr deutlich steckt. Die vierte Diagnose: Partizipation wird mitunter auch von oben verordnet. Ich möchte das Beispiel der LEADER-Projekte anführen, die von der EU, es ist ein Maßnahmenpaket, das Sie sicher alle kennen, dass die EU für Regionen oder für ländliche Regionen Gelder zur Verfügung stellt, um der Landflucht entgegenzuwirken und die Identifikation mit bestimmten Räumen zu erhöhen. In einem ethnologischen Forschungsprojekt an der Universität Bonn wurden manche dieser Projekte in Nordrhein-Westfalen ethnologisch-ethnografisch begleitet und es wurde sehr deutlich dabei, dass leider überhaupt nicht die Personen, die adressiert werden sollen, adressiert wurden, weil die Termine für diese kooperativen und gemeinschaftlichen Treffen immer am Nachmittag unter der Woche stattfanden und eigentlich nur die Senioren und Seniorinnen teilnehmen konnten und vielleicht auch noch karenzierte Erwachsene oder Arbeitslose. Damit komme ich zu einem Fazit, für das ich gerne den englischen Geografen Eric Swindigl zitieren möchte, der mich von einer Entpolitisierung oder eine Entpolitisierung beklagt und dafür das Konzept der postpolitischen Stadt eingebracht hat. Er schreibt: Die Polis ist tot, es lebe die kreative Stadt. Während die Stadt zumindest in Teilen städtischen Raums blüht und gedeiht, scheint die Polis, entschuldigen Sie den Schreibfehler, im idealisierten griechischen Sinn dem Untergang geweiht. In diesem Verständnis ist sie der Ort der öffentlichen politischen Auseinandersetzung und unter demokratischen Unterhandlung und somit eine Stätte oft radikaler Abweichung und Unstimmigkeit. Es gibt aber ein bisschen Hoffnung. Es gibt auch beträchtliche Gegensteuerungsversuche und auch Widerstände. Historisch möchte ich an gerade in Österreich an sehr lebendige Zeiten denken. Durch eine Volksabstimmung konnten wir Zentendorf verhindern. Das Ammerlinghaus ist eine Einrichtung gewesen. Besetzte Häuser in St. Pölten oder in Niederösterreich, sehen Sie unten eins, sind uns ebenfalls bekannt. Auch Bauprojekte boomten sehr stark in den 80er Jahren, aktuell boomen sie auch wieder. In der Gegenwart haben wir auch diverse Interessensgruppierungen, die sich bei diesen Peaks, wie Sie vielleicht sagen, zu Wort melden, etwa wenn es um Erhaltung des Areals des Otto-Wagner-Spitals oder des Nordbahnhofviertels oder andere Modernisierungen geht. Auch beim Donaukanal konnte immerhin erreicht werden, dass bei der Umgestaltung durch die Architektur Gabor Heindl nicht durchgehend Konsumräume eingerichtet wurden, sondern Donaukanal Teile wirklich für konsumfreien Aufenthalt reserviert wurden. Die Grätzl-Oasen sind ein wunderbares Beispiel auch für Rückeroberung des Stadtraums durch Bürger, Bürgerinnen. Und auch, ich möchte es gar nicht ganz verteufeln in den Do-It-Yourself-Initiativen und Urban Gardening und anderen, sind ja auch sehr viele, sehr produktive, sehr unterschiedliche Sinnstiftungsangebote, die gegeben werden, die auch ein Potenzial haben. Und die Beispiele, die Sie gezeigt hatten, manche der Fotos kamen vom Ippenplatz im 16. Bezirk. Dieser Platz hätte eigentlich einer ganz anderen Funktion gedient haben sollen. Es hätte eine Tiefgarage gebaut werden sollen und durch eine bürgerbeteiligende Initiative ist es dazu gekommen, dass der Platz erhalten wurde. Bei der Umgestaltung freilich wurden die Bürgerinnen und Bürger, die diese Initiative gestartet hatten, dann nicht mehr beteiligt. Aber immerhin, der Platz ist erhalten geblieben. Und in Städten wie Zürich oder Berlin gibt es inzwischen auch ein politisches Bewusstsein, dass bestimmte Areale in der Stadt nicht bestimmten Funktionen durch Bebauung geschlossen werden, sondern dass sie tatsächlich Freiräume bleiben. Ja, damit möchte ich mit einem weiteren Zitat von Wolfgang Kaschuber, das bedenklich, der sich sehr dafür eingesetzt hat und einsetzt und sehr mit positivem Begleitton sozusagen im Prozess der Mediterranisierung und der Modernisierung unserer Gesellschaft auch zu unserem städtischen Raum, zu mehr Lebensqualität, also das sehr positiv sieht, auf der anderen Seite aber auch warnt. Und diese Warnung möchte ich gerne Ihnen mitteilen. Nicht nur Kulturschaffende und Architekturkritiker, die bei der partizipativen Gestaltung öffentlicher Gebäude und Räume leicht Einzug hält, nicht nur Kulturschaffende und Architekturkritiker warnen daher neuerdings vor der Gefahr einer Mediokrität von unten, die bei der partizipativen Gestaltung öffentlicher Gebäude und Räume leicht Einzug hält, weil auch demokratische Verfahren eben keineswegs automatisch vor Fehlplanungen und Geschmackssünden schützen und weil sie mitunter auch Entscheidungsunfähigkeit erzeugen, diskursive und moralinsaure Endlosschleifen. Das ist, glaube ich, das Spektrum der Gefahren, vor denen wir stehen. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus